Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich alle ganz herzlich wieder begrüßen. Es wird frisch serviert am heutigen Tag. Und zwar ist heute die Kochcrew dabei, der Maximilian Reppel. Hallo Max.
Hallo in die Runde.
Dann ist der Sous-Chef Ronald dabei, Ronald Gebhardt.
Guten Morgen.
Und Christian, ja, wie soll ich dich jetzt ankündigen? Das weiß ich gar nicht. Ich such's dir aus. Wer bist du jetzt hier im Küchenteam?
Suppenkasper?
Suppenkasper, das passt eigentlich auch ganz gut. Also Christian ist Suppenkasper dabei. Selbstgewählter Titel. Mein Name ist Arte Schnittka. Was ich bin, weiß ich nicht. Überlege ich mir noch im Rahmen der Laufe der Sendung. Wir haben heute wieder einen Kessel Buntes dabei mit verschiedenen Themen. Wir wollen etwas zu Pillar 2 sagen zur Neuerung. Damit fangen wir gleich an. Dann reden wir noch über einen Sanierungserlass, über Lizenzschranke und wir werden noch ein bisschen Aktuelles von der Tagung aus Wiesbaden berichten. Und Ronald, wir haben uns überlegt, Pillar 2, das interessiert natürlich alle brennend. Alle haben sich schon gefragt, wann müssen wir die Gears abgeben? Was passiert, wenn wir sie nicht abgegeben bekommen, weil die Schnittstellen nicht passen? Da gibt es ja so ein paar Probleme. Vielleicht kannst du mal das Problem umreißen, wo man sich derzeit befindet. Was übrigens auch nochmal vielleicht ein Zeugnis davon ist, dass jetzt vielleicht alle überfordert, inklusive der Verwaltung, aber das nur als Seitenbemerkung. Ja, also was ist da das Problem und was hat man jetzt da für eine Lösung gefunden?
Ich weiß vielleicht vorab nochmal, du bist der Vorkoster von den Suppen, die Christian kocht. Also um das mal abzuschließen.
Gibt's das? Gibt's da einen Vorkoster? Das wusste ich. Sommelier, ich bin der Sommelier.
So, also worum geht's jetzt mal back to Pillar 2? Es gibt ein Common Understanding vom 18. Mai, heute ist der 19. Mai, die Aufzeichnung, also von gestern. Da geht's im Grunde genommen darum, dass ja nun bald am 30. Juni die erste sogenannte Filing-Deadline auf uns zuläuft. Also wir müssen ja nun, oder die Konzerne, unter anderem auch der Konzern, wo Christian arbeitet, muss ja dann irgendwann mal ein Filing abgeben. Und die Frage ist erstens, wie geht das technisch? Und zweitens, wo geht das? Nämlich bestenfalls zentral. So, und da hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass wenn ein Staat sozusagen noch kein Filing-Portal eingerichtet hat, dass man dann großzügigerweise keine Penalties irgendwie erhebt, wenn man in diesem Staat das Filing nicht durchführt, was eigentlich klar sein müsste, wenn man die technischen Möglichkeiten nicht für den Steuerpflichtigen sozusagen bereithält, dass man dann nicht noch irgendwie draufhaut. So, das Zweite ist, dass wenn sozusagen dann in einem anderen Land gefeilt wird, dass man dann irgendwie diese Filing Obligation nicht irgendwie durchzieht, bevor dieser Austausch der Gier stattfindet. Denn das Interessante ist nämlich, es gibt ja einerseits die Filing Deadline zum 30. Juni und der eigentliche Austausch dieser Filings findet immer zum Ende des jeweiligen Jahres statt. Das heißt, da ist noch ein halbes Jahr Zeit, wo dann die Staaten ihre Portale und vielleicht auch die Austauschabkommen noch fertig machen können. Und deswegen haben sich jetzt 33 Staaten darauf verständigt, dass man sozusagen einerseits keine Penalties erheben möchte und andererseits eben auch nicht durchzieht, bis der Austausch tatsächlich stattfindet. Spannend sind da vielleicht ein paar Details, die da in Fußnoten mehr oder weniger von diesem Common Understanding durchkommen. Nämlich einerseits, dass die Bahamas, Nordmazedonien, Slowakei und Vietnam waren nicht in der Lage, steht hier, have not been able to join the Common Understanding, was mit Blick vielleicht auf Bahamas und Nordmazedonien auf den ersten Blick nicht so schlimm erscheint, weil die ohnehin an keinerlei Austausch irgendwie teilnehmen, zumindest aktuell. Slowakei ist ein EU-Staat, macht ja wenigstens bei DAG 9 mit. Und dann gibt es noch eine Einschränkung für Griechenland und Polen. Die sagen nämlich, wir machen da irgendwie schon mit bei diesem Common Understanding, allerdings nur mit Blick auf Mitgliedstaaten der EU. Man traut also einem Filing im Drittstaat mit befreiender Wirkung in Griechenland und Polen nicht. Um das jetzt mal auseinanderzunehmen, was bedeutet das eigentlich? Also wenn jetzt mal der deutsche Outbound-Konzern, der kann dann sozusagen mit befreiender Wirkung, so verstehe ich das, in Deutschland feilen für alle Länder, die dort auf dieser Liste stehen. Und spannend ist jetzt, da können wir drüber diskutieren, ich glaube, das ist noch nicht ganz zu Ende überlegt, da steht nämlich auch die Türkei drauf, als einer der Länder, die am Common Understanding teilnimmt. Und die Türkei ist weder EU-Staat, also weder DAG 9, noch hat die Türkei bisher das GIR gesigned, der ist noch kein Signatory. Da ist natürlich jetzt die spannende Frage, ob das dann jetzt Incident heißt, dass die Türkei bis Ende des Jahres vielleicht doch noch dieses GIR MCAA unterschreibt. Eine kleine Ergänzung zum Thema Common Understanding, Türkei und GIR MCAA. Nach Aufnahme dieser Folge hat die Türkei dann doch das GIR MCAA Anfang Juni unterzeichnet, sodass sich dieser Gap zwischen Common Understanding mittragen und nicht Teil des GIMCIA sein, geschlossen hat. Aber wie gesagt, einmal der Punkt outbound kann man dann hoffentlich mit befreiender Wirkung mit Blick auf diese 33 Staaten in der Anlage und eben auch Polen und Griechenland war das, glaube ich, die ja dann in einem EU-Staat-Filing auch in Ordnung finden. Und für alle anderen Fälle, also für die Fälle, wo man in einem Drittstaat filet, also wenn man zum Beispiel einen Inbound-Fall hätte, dann kann das unter Umständen auch befreiende Wirkung entfalten, aber eben dann nicht mit Blick auf Griechenland und Polen, weil die ja ein Filing im Drittstaat nicht für ausreichend erachten. Also man muss sich dann seinen konkreten Fall genau anschauen, aber ich glaube, die Message ist schon, dass man gewillt ist, einerseits nicht auf den Steuerpflichtigen draufzuhauen, wenn man selber noch nicht fertig geworden ist als Staat, und andererseits, dass man diese Austausch, sozusagen die Austauschbeziehungen auch ernst nehmen will und möglicherweise im zweiten Halbjahr oder auch noch ein bisschen was passiert, damit man wirklich den Ansatz des Central Filings so weit wie möglich treiben kann. Christian.
Du hast es ja wunderbar beschrieben. Ich glaube, so ein paar Sachen, also man freut sich darüber, weil es besser ist als der Zustand der Unsicherheit, den wir bis dato hatten. Und es ist ja auch kritisiert worden aus der Wirtschaft, dass man da Richtung Wand fährt mit dem Thema. Wenn man das Ding natürlich, was man ja immer versucht, sehr genau zu lesen, dann sieht man so bestimmte Satzelemente, die einen da nicht glücklich machen. Zum Ersten heißt es, dass also der Verzicht auf Penalties und auch das Beharren auf einem Local Filing to the extent available under the respective domestic law. Das heißt, wenn jetzt eine der Jurisdiktionen nicht vorsieht, dass ich auf Penalties verzichten kann, als Ermessensausübung, dann, ja, dann geht das ins Leere, weil das muss man natürlich auch klar sehen. Die Verpflichtungen sind durch die Legislative in den verschiedenen Rechtsordnungen gesetzlich verankert worden. Diese Vereinbarung hier ist zwischen den Finanzverwaltungen getroffen. Die Finanzverwaltung kann das Recht nicht aushebeln. Das heißt, das ist sozusagen der kleine Link dann zu der jeweiligen lokalen Rechtsordnung. Das weiß jetzt, glaube ich, keiner von uns für die 37 Jurisdiktionen, wie das da genau aussieht mit Penalty-Waivern. Klassischerweise geht sowas, aber es mag auch mal nicht gehen. Und dann gibt es viele lustige Auslegungsstreitigkeiten, die schon hochgekommen sind. Also zum Beispiel das Thema, es heißt hier wörtlich, das klappt mit dem Penalty Waiver und auch dem Verzicht auf die lokalen Verpflichtungen. Where the gear has been centrally filed in any one of the jurisdictions listed in the Annex. Da gibt es jetzt Leute, die lesen aus dem centrally filed, dass damit gemeint sei, das Filing in der Jurisdiktion der UPE. Dann kann man aber die ganze Vereinbarung ja vergessen. Ja? Tatsächlich war es so angedacht aus allen Gesprächen, die ich geführt habe, dass ich jetzt in egal welcher der Jurisdiktionen, in der ich mit einer Constituent Entity unterwegs bin, dann dort centrally filen darf, ja, oder dass das die Wirkung eines Central Filing hast, dann ist diese Vereinbarung auch tatsächlich okay. Ansonsten wäre ich schlicht gearscht, wenn ich halt mit meinem Headquarter in der Jurisdiktion bin, die Möglichkeiten nicht eröffnet. Du hast Polen und Griechenland angesprochen, das ist ja, und die Slowakei ist ja, die Slowakei ist zum Beispiel nur 50.000 Euro Strafe, also 1.500 bis 50.000 Euro, ist ja nicht so schlimm. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es für die anderen Jungs nicht nachgeschaut, aber was Coole bei Polen und bei Griechenland ist, Polen hat ja zum Beispiel zumindest Stand Anfang April weder irgendwelche Forms veröffentlicht, noch ein Portal. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ob sie es mittlerweile haben, aber das ist natürlich besonders lässig von den Ländern, die selber irgendwie brutal hinterherhinken, dann mal zu sagen, oh, na, da machen wir nur für die EU mit. Ja? Finde ich cool und zeigt auch das, was du angesprochen hast, dass einige mit der Komplexität hier massiv überlastet sind, aber offensichtlich noch nicht mal sich eingestehen wollen, dass sie es hier eigentlich verbockt haben. Und wenn man jetzt nicht den Vorteil hat, dass man in der EU mit seinem Headquarter ansässig ist, zum Beispiel in UK oder in der Schweiz, da gibt es ja auch ein paar Firmen, oder in Japan, es sind ja eine Menge Länder mit großen Konzernen am Haken, dann darf ich dann halt in Polen und Griechenland mein lokales Filing machen, weil ich mich eben insofern nicht darauf beziehen kann, dass ich befreit werde. Kann man sich auch wieder drüber streiten, weil wenn ich in einer anderen EU-Jurisdiktion file, bin ich vielleicht dann doch wieder in Ordnung. Also da gibt es eine ganze Menge noch an Auslegungsproblemen, aber es ist besser, das zu haben, als es nicht zu haben.
Ja, also vielen Dank, Christian. Erstmal das Positive hast du erwähnt, dass man also da gewollt ist, sozusagen, dass hier die Leiden zu mildern, würde ich sagen. Trotzdem einen Kommentar kann ich mir nicht ganz verkneifen. Natürlich ist Pillar 2 durch deutsche Initiative mit begleitet, vielleicht initiiert worden. wir sind ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass wir uns das Leben manchmal schwieriger machen, in so Kleinigkeiten uns verstricken. Wenn ich das ja alles so höre, habe ich den Eindruck, dass wir einen Riesenerfolg erreicht haben. Zwar ist vielleicht nicht, dass alle Länder die Mindeststeuer anwenden und wir ein Playing Field bekommen, wenn ich es halt mir angucke, aber zumindest haben wir die Export der ganzen komplizierten administrativen Regeln haben wir hinbekommen. Also das ist nicht nur in Deutschland jetzt alles kompliziert und schwierig, sondern weltweit. Das ist ja auch schon mal ein kleiner Vorteil hier. Ist das angemessen, Christian? Oder du guckst so, deswegen.
Level Playing Field habe ich mir noch nie überlegt. Das ist tatsächlich, jetzt habe ich es endlich verstanden.
Naja, das war mal die Idee, glaube
Niesen,
ich.
ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Das ist wahrscheinlich auch auf einer Liste verbotener Sprüche, aber das würde hier so wahnsinnig gut passen. Einen Punkt haben wir auch nicht angesprochen. Was ist mit der Ausübung von Wahlrechten? Die müssen ja eigentlich in dem Centrally Filed Gear bis 30.06. ausgeübt werden. Das allgemeine Verständnis dazu, obwohl es aber nicht drinsteht, ist, dass natürlich dann in diesem, auf die Jurisdictions dann zentral ersetzend gefeilten Gear ausgeübt wird und dann auch Bindungswirkung hat. Aber auch da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, wäre schön, wenn man das klar angesprochen hätte und nicht dann den Steuerpflichtigen mit der Ungewissheit zurücklässt. Und natürlich ihr auch, also PwC-seitig, wenn ihr Wirtschaftsprüfer seid, müsst ihr ja im Prinzip dazu auch eine Stellung beziehen. Da kann es einen oder anderen Wirtschaftsprüfer geben, der mal sagt, nee, sorry, aber da steht nichts drin. War nichts mit der Wahlrechtsausübung. Also ist jetzt nicht ausgeschlossen.
Also ich würde sagen, wir machen da eine Videovorlage mit Achim Prost. Der kommt ja demnächst eine unserer Sendungen. Er konnte eine Aufnahme nicht wahrnehmen. Demnächst werden wir ihn dazu befragen. Jetzt geht's weiter. Ich gucke rüber zu Max, der was zum Sanierungserlass uns präsentieren möchte. Ja, also zum deutschen Entwicklung und deutsche Steuerrecht, Max.
Ja, vielen Dank. Ich bin heute auch nochmal wiederholt zum Probekochen dabei und habe den Sanierungserlass mitgebracht, um hier einen kurzen Überblick zu geben. Auch ein sehr einfach gehaltenes Werk auf 21 Seiten und in 86 Randziffern nimmt man Stellung zur Anwendung der sogenannten Sanierungsklausel in 8c Absatz 1a KStG, veröffentlicht das Ganze am 29.04.2026. Bisherige 8c-Erlass aus 2017, der enthielt hier noch keinerlei Aussagen zu der Sanierungsklausel, was wohl auch dem Umstand geschuldet war, dass die Sanierungsklausel erst durch ein Ende 2018 beschlossenes Gesetz wieder reaktiviert wurde. Vorher war es eben ausgesetzt als unzulässige Beihilfe, bis der EuGH den Beschluss der Europäischen Kommission hier entsprechend für nichtig erklärt hatte. 8c 1a, ganz kurz, stellt eben hier den Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung als unbeachtlich dar. Ein solcher Erwerb zählt also nicht als relevanter Erwerb. Schädlicher Erwerb für Zwecke des 8c KStG führt also nicht zum Verlustuntergang, wenn er eben zum Zwecke der Sanierung erfolgt, Ad 1, und wenn die wesentlichen Betriebsgrundlagen erhalten bleiben. Entwurfsschreiben, das ist auch schon ein Jahr her gewesen bis zur Veröffentlichung des finalen Schreibens. Hier wurde noch nachgebessert, auch auf Bitten der Verbände an einigen Stellen nachjustiert, nicht an allen, aber die Grundstruktur wesentlicher Inhalt sind im Wesentlichen identisch geblieben. Ja, zum Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung. Wie ist das Schreiben aufgebaut? Naja, es geht natürlich erstmal los mit begrifflichen Definitionen zum Geschäftsbetrieb. Hier ist herauszuheben, dass ein Geschäftsbetrieb für Zwecke der Sanierungsklausel eben die gesamte wirtschaftliche Aktivität der zu sanierenden Körperschaft umfassen soll, ausdrücklich auch mehrere Geschäftsbetriebe. Hier Vorsicht, geboten, denn 8d KStG kennen wir ja auch aus dem Kontext des Verlustuntergangs und als Verschonungsregelung. Der stellt eben darauf ab, dass nur ein Geschäftsbetrieb existieren kann. Das heißt, wenn ich hier mehrere habe, wie für den 8c 1a, dann wäre der 8d nicht anwendbar. Zu den Sanierungsvoraussetzungen. Naja, der Erwerb, der muss zum Zwecke der Sanierung erfolgen. Aber was heißt denn das eigentlich? Naja, die Körperschaft, die muss eben hier nach pflichtmäßiger Einschätzung eines objektiven Dritten im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs sanierungsbedürftig und sanierungsfähig sein. Und die Sanierungsmaßnahmen, die müssen auch geeignet sein, eben hier Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu verhindern bzw. zu beseitigen, so im Übrigen auch die Gesetzesbegründung zur Sanierungsklausel. Und sind die Voraussetzungen erfüllt, dann habe ich eben auch eine Sanierungsabsicht zu unterstellen, so die Ausführung im Erlass. Das sicherlich zumindest mal klarstellen. Man hat sich ja bisweilen immer beholfen mit Vorgängerregelungen und Vorgängerschreiben hier einmal ganz klar gezurrt. Wie weise ich das Ganze nach? Naja, anhand geeigneter Unterlagen. Was auch immer das sein mag, möge man sich denken, aber auch hier schafft der Erlass nun Erhellung. Und zwar kann man eben einen Sanierungs- oder Restrukturierungsplan entsprechend vorlegen, der als Nachweis ausreichend ist, wenn der Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung auch Teilmaßnahme dieses Plans ist. Das gilt auch für Sanierungsgutachten. Hier wird das in der Praxis durchaus bekannte IDWS-6-Gutachten angeführt. Das ist sicherlich eingängig und schafft Klarheit hier an der Stelle, was eben als Nachweis geeignet sein soll. Der Beteiligungserwerb, wann muss er denn passieren? Im Gesetz wird eine Kausalität eben zwischen Beteiligungserwerb und Sanierung vorgegeben und diese ist erfüllt nach dem Erlass, wenn der Beteiligungserwerb zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung droht oder eingetreten ist, wobei hier auf das sogenannte Eigenkapitalersatzrecht vor Inkrafttreten des MOMIG abzustellen sein soll. Insoweit deckt sich das BMF-Schreiben auch zu begrüßen oder begrüßenswerterweise mit der Gesetzesbegründung und Beteiligungserwerbe vor der Krise, die vermögen eben 8c1a hier nicht zur Anwendung zu bringen. Ja, Konzernstrukturen, auch ein wesentlicher Punkt. Man muss eben hier in Konzernstrukturen die Tatbestandsvoraussetzung der Sanierungsklausel für jede Verlustgesellschaft gesondert prüfen. Das gilt im Übrigen auch bei Organschaftsfällen. Es ist hier auch keine Einheitsbetrachtung vorzunehmen, das vielleicht herauszustellen. Und schön für die Praxis, im Entwurfsschreiben enthalten war noch eine Klausel, nach der bei zu sanierenden Personengesellschaften, die auch den Verlust der Körperschaft maßgeblich verantworten, eine Sanierung der nämlichen Personengesellschaft zu erfolgen hat. Diese Regelung wurde im finalen Schreiben ersatzlos auf Vorschlag der Verbände eben aus dem Schreiben entfernt. Das hier sicherlich zu begrüßen. Und dann ein ganz kurzer Ritt zum Abschluss noch zu der Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen. Das ist sicherlich allseits bekannt. Hier gibt es drei Möglichkeiten, um das Ganze nachzuweisen. Die eine ist eine Betriebsvereinbarung hier eben zu schaffen. Das sind auch Tarifverträge, Sozialpläne oder individuelle Vereinbarungen, wenn es keinen Betriebsrat gibt. Und diese Betriebsvereinbarung, die muss eben grundsätzlich mal nach dem Beteiligungserwerb abgeschlossen werden. Das hat natürlich für ein bisschen Unmut gesorgt. Was mache ich denn, wenn es schon eine gibt? Naja, auch hier gibt es jetzt zumindest zwei Möglichkeiten, das Ganze eben noch als Betriebsvereinbarung im Sinne der Regelung hier auszugestalten. Nämlich einmal, dass ich das dokumentiere entsprechend in der geschlossenen Betriebsvereinbarung, dass die eben auch für die Sanierung gelten soll oder eben durch eine Anschlussvereinbarung. Lohnsummenregelung als zweiten Nachweis. Die ist auch bekannt und verweist auf das Erbschaftssteuergesetz schon von Gesetzes wegen her und auch in den gleichlautenden Erlassen zur Erbschaftssteuer wird eben hier auf diese gleichlautenden Erlasse verwiesen im 8c-Erlass. Und als dritten großen Baustein die Zuführung von wesentlichen Betriebsvermögen innerhalb von 12 Monaten nach dem Beteiligungserwerb. Hier sind mögliche Einlagen, die in Betracht kommen und eben nicht als Einlagen anzusehende Vorgänge im BMF-Schreiben durchaus plastisch dargestellt. Einlagen sind auch zum Beispiel durch Umwandlungsvorgänge zu erzielen, aber auch die Verlustübernahme im Rahmen einer Organschaft soll als Einlage gelten. Und am Ende gibt es aber auch noch eine Reihe von schädlichen Ereignissen, die man hier im Auge behalten muss. Schädliche Leistungen, Ausschüttungen im Dreijahreszeitraum, die eben dafür sorgen, dass mir dieser Nachweis hier am Ende des Tages der wesentlichen Zuführung nicht gelingt. Genau. Und wann die Sanierungsklausel nicht Anwendung findet, Einstellung, Geschäftsbetrieb und so weiter. Das ist bekannt. Auch hier gibt es plastische Beispiele im Erlass. Das als kurzer Ritt durch dieses doch sehr griffige Schreiben.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich meinen Knopf auch gefunden. Also eine ganze Menge Details. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhrzeit. Wir haben es 11 Uhr. Ich würde vorschlagen, damit wir nicht zeitlich ganz rauslaufen, würde ich hier an der Stelle nicht mehr in alle Details reingehen. Wir werden sicherlich nochmal irgendwann zukünftig die Chance haben, dazu noch mal zu sprechen. Erstmal, Max, vielen Dank für den schönen Überblick. Bevor wir zum letzten Teil, Christian, von dir kommen, vielleicht ein ganz kurzes Update von mir von der diesjährigen Tagung in Wiesbaden. Da wurden wieder viele Fälle besprochen, viele interessante, wie ich finde, Probleme angesprochen. Da wollten wir heute noch mal zwei Themen rausgreifen, die vielleicht auch von allgemeinem Interesse ist. Zunächst zur Frage Überführung von Wirtschaftsgütern vom Inland ins Ausland. BFH-Urteil 1R5/24 hatten wir vom BFH ja auch schon bereits entschieden. Da ist auf zwei Panels die Frage eben aufgegriffen worden, wie weit diese Entscheidung reicht. Da ging es ja um die Frage, wenn ich hier Wirtschaftsgüter ins Ausland überführe, bin ich da im 4 Absatz 1 Satz 3 oder im Satz 4 ESTG drin. Und der BfH hatte dort, ich mache es jetzt ganz kurz, ja entschieden, dass der Satz 4 bei der Überführung einen eigenen Erschreckungstatbestand eben darstellt. Und jetzt war dann eben so ein bisschen die Unsicherheit eingetreten, was denn eigentlich passiert in solchen Konstellationen, wo ich von einer deutschen Kapitalgesellschaft ins Ausland ziehe und das Wirtschaftsgut, das Grundvermögen im Inland verbleibt. Und da, das kann ich hier also auch teilen, da gab es auch Literatur jede Menge zu. Der Ronald hat das auch was geschrieben, sehr lesenswert im Übrigen, in der ISDR, ist ja hier der Beck-Podcast, kann man deswegen ja auch sagen. Und da ist das Thema besprochen worden und man kam zu der, meine ich, richtigen Einschätzung, dass es in diesem Fall nicht zur Entschädigungsbesteuerung kommt, auch wenn da ein eigener Tatbestand im Satz 4 drin ist. Und einige hatten eben die Sorge geäußert, dass das Wirtschaftsgut ja vielleicht zum Betriebsvermögen entnommen wird. Und da sind also auf zwei Panels auch von zwei unterschiedlichen Vertretern, einmal aus dem BMBF und aus den Ländern, also auch bestätigt worden, dass man momentan doch gedenkt, das jetzt nicht so anzuwenden, dass man dort also zugreift, weil natürlich auch gar keinen Sinn dafür auch bestünde. Das Wirtschaftsgut bleibt ja im Inland und da wird ja gar nichts rausgezogen. Also da jetzt eine Besteuerung zu erheben, glaube ich, eine EU-Sachverhalten wäre auch klar EU-widrig gewesen. Deswegen war also ein Fall, den ich auch präsentiert hatte, weil ich glaube, um einen Hinweis zu geben, das sollte man gar nicht andenken. Die gute Nachricht ist, rein nationalrechtlich will man sich darauf nicht kaprizieren. Also das als Update, weil ich weiß, dass da in vielen Konstellation doch eine Unsicherheit entstanden ist nach dieser Entscheidung. Der Wortlaut war da vielleicht ein bisschen von der Formulierung missverständlich, würde ich denken. Aber ja, so jetzt also hier doch klargestellt, hoffen wir mal, dass sich das dann jetzt also auch hier, also auch Zeit, dass sich das jetzt hier vielleicht sogar zeitnah Verwaltungsanweisung noch widerspiegelt oder das Urteil dann in anderer Form von Verwaltungsvertretern auch öffentlich klargestellt wird. BfH noch zur Durchführung des ERVs, auch nochmal ein Punkt, der ganz interessant ist, das haben wir hier auch nochmal in Erinnerung besprochen, 1.37 aus 22. Da ging es ja um die Frage, was passiert, wenn man die Durchführung des ERVs ein bisschen zeitlich streckt, sage ich mal. In der Literatur war lange Zeit ja doch herrschende Meinung, das muss irgendwann, zumindest bis dann also ja, der ERV beendet wird, müssen die Zahlungen geleistet werden. Der BfH hat das jetzt anders entschieden in seiner Entscheidung, sagt, 12 Monate hast du Zeit, danach bist du also an der Stelle dran. So liest sich das Urteil zumindest. Das war also auch Teil eines der Panels und wurde sehr intensiv diskutiert. Da wurde auch auf ein Schreiben des IDW eben hingewiesen, wo dann also diese Problemlage nochmal skizziert wurde. Und ich glaube, was man hier mitnehmen kann, ist, dass man sich verwaltungsseitig wohl dem Vernehmen nach da momentan mit beschäftigt, wie hart man das anwenden möchte, ob es da Übergangsvorschriften gibt. Da läuft die Diskussion derzeit noch, man will die nicht vorweggreifen, aber zumindest hat man da ein Problembewusstsein. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Lösung ergreifbar ist, aber man hat doch zumindest begründete Hoffnung, dass man da zu einer Lösung kommt. Wie die dann aussehen wird, wird man sehen. Die andere interessante Information war, kann man hier auch sagen, was eine öffentliche Veranstaltung war, dass also hier einer der Richter, der also mit beim beratenden Senat, als Vorsitzender sogar da an der Stelle, das begleitet hat, sagte, man müsse eben auch mal eben schauen vom Urteil her, dass die 12 Monate ja vielleicht nur eines der Indizien auch sein könnten. Der Wortlaut kann man jetzt, wenn man liest, auf den ersten Blick sorgt der einen so ein wenig, aber da hatte man also auch doch den Eindruck, dass man vielleicht in anderen Konstellationen auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen will. Also zumindest, glaube ich, war man ob der Reaktion doch etwas überrascht und hatte da vielleicht gar nicht so den Eindruck, dass es ein großes Problem ist. Aus der Praxis kann ich nur berichten, wenn man mal genau hinschaut, kann das doch in einigen Konstellationen mal zu Diskussionen auf jeden Fall führen. Aber zumindest, sagen wir mal so, ist das Problem jetzt allgemein bekannt. Das kann man sagen. Man arbeitet vielleicht verwaltungsseitig daran, wie man das gelöst bekommt. Und wenn es jetzt mal ganz böse geht, man vom BfH geht, hängt natürlich vom Einzelfall ab, hat man doch je nach Einzelfallgestaltung aber doch nicht so ganz dumm aussieht und man vielleicht auch sich so nah an den 12 Monaten belegt. Ich bin jetzt dünnes Eis, wie man merkt, hat man vielleicht doch eine Chance, dass er dann hält. Also gucken wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall bleibt dieses Thema spannend und es bleibt eigentlich aus meiner Sicht nur die Frage, wann wir die Reformbemühungen der Organschaft doch sehen werden, um das dem Ganzen ein Ende zu setzen. Schauen wir mal, was da passieren wird. Christian, das ist der Übergang zu deinem Teil. Reformbemühungen und Änderungen werden in Deutschland auch zunehmend angedacht. Und da habe ich jetzt gehört, ist etwas in der Diskussion um eine Lizenzbox, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, IP-Box, ne?
Tatsächlich war die Abfrage auf Patentbox. Also jetzt ist die Frage Lizenzbox, Patentbox, kann man natürlich synonym verstehen. Allerdings von der Anfrage, und die ging aus dem BMF heraus, über Verbände an Mitgliedsunternehmen der Verbände, dass Bundesfinanzminister Lars Klingbeil aktuell das prüfen ließe, ob eine Einführung einer Patentbox nicht sinnvoll sein könnte, um den Standort nach vorne zu bringen. Und das Ziel solle sein, Gewinne von Unternehmen niedriger zu besteuern, soweit sie aus eigenen Forschungsergebnissen resultieren. Also deswegen bin ich mit der Lizenz so ein bisschen, es lizenziert ja nicht jeder seine Forschungsergebnisse, die können ja theoretisch auch in sonstige Produkte Eingang finden. Und die Einschränkung war zumindest in der Anfrage nicht auf Lizenzen gemacht. Klassischerweise ist natürlich eine Patentbox dann auf Lizenzen bezogen. Aber es gibt auch noch kein Wording, kein noch nicht mal, also Strukturvorgaben, die über das allgemeine Thema hinausgehen würden. Frage ist natürlich, ist das etwas, was man begrüßen würde? Ist das überhaupt was, was politisch machbar ist, wenn man sich mal vor Augen führt, dass eine 1.000-Euro-Prämie oder die Steuerfreiheit der 1.000-Euro-Prämie, die ja gar nicht vom Staat kommen sollte, sondern von den Arbeitgebern, daran gescheitert ist, dass die Länder die Gegenfinanzierung kritisch sahen, die über die Tabaksteuer erfolgen sollte. Die 1.000-Euro-Prämie wäre abzugsfähig gewesen natürlich beim Arbeitgeber. Allerdings wären viele Arbeitgeber auch staatliche Arbeitgeber gewesen, da wäre es wiederum nicht abzugsfähig gewesen, egal. Und hätte insofern also Körperschaft- oder Einkommensteuer und Gewerbesteuern gemindert, an denen die Länder auch partizipieren. An der Tabaksteuer, die zur Gegenfinanzierung angehoben werden sollte, partizipiert natürlich nur der Bund. Und das hat gereicht, dass man die Zustimmung im Bundesrat verweigert hat. Also wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es irgendwie schwierig zu sehen, wie man mit einer Patent- oder Lizenzbox durch die Tür kommt. Es ist sowieso schwierig zu sehen, wie sich irgendwas vernünftig in dem Land fortbewegen soll. Allerdings, der Sanierungserlass, den der Maximilian dargestellt hat, der wird natürlich immer relevanter, weil wenn wir keine Strecke machen, dann werden wir viel, viel mehr Sanierungsfälle sehen. Und hoffentlich werden es dann auch Sanierungsfälle werden, sodass dann natürlich steuerliche Klarheit in dem Umfeld absolut angesagt sein wird. Und ob wir Strecke machen bei dem anderen Thema, da können wir jetzt gerne eine Wette abschließen. Wir werden ja demnächst auch schätzungsweise die Ideen einer Koalition zur Reform der Einkommensteuer, also zur Reform des Einkommensteuertarifs, diskutieren können. Und auch da können wir natürlich gerne wetten, was da rauskommen wird. Ich bin ja immer für Wetten zu haben. Also ich glaube, wenn man den Unionspolitikern ordentlich zuhört, dann sagen die ja, wir werden keine Erhöhung machen, wir machen eine Veränderung des Spitzensteuersatzes. Und ich muss sagen, als Jurist habe ich ja viel Verständnis für solche semantischen Spielereien. Also ich glaube, der Spitzensteuersatz wird verändert werden, allerdings nach oben verändert werden. Und ich schätze mal, ich sage 49% wird dann all in der absolute Spitzensteuersatz sein und würde gerne mal von euch auch jetzt eine Wette einholen. Und wer am nächsten dran ist, der hat dann recht oder kriegt ein Bier.
Also ich glaube auf jeden Fall unterhalb von 50 müsste es sein, weil wir den Halbteilungsgrundsatz, auch wenn es da nicht mehr gibt, gewahrt sehen. Da ist man ja als steuerrechtlich Informierter doch interessiert. Also ja, 49 glaube ich zu nah dran. Das ist so, weißt du, im Supermarkt 49,99, das ist so ein bisschen... Ich glaube, 48 wird das Ganze sein. Aber auch das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die CDU dann also sicher versucht, dann Richtung 5%-Hürde sich zu bewegen, um die letzten Wähler also auch noch zu vertreiben, glaube ich. Kann man das so sagen, oder?
Wahrscheinlich. Ich meine, also mit Soli und Reichensteuer sind wir jetzt, glaube ich, bei 47,4 irgendwas. Das wäre noch eine marginale, das wäre so politisch aufgerundet.
Ach so, du wolltest den Soli mit integrieren.
Das ja, ja, also all in, all in, all in.
Okay, das habe ich nicht verstanden. Ja gut, dann wäre es jetzt zumindest so, politisch kann man es verkaufen, aber die, die rechnen können, sagen, ändert sich ja nichts an der Stelle. Das wäre natürlich ein Signal ans Land, dass man an die Gerechtigkeit denkt. Aber auf jeden Fall keins.
All in 48.
All in 48, sage ich. Und du sagst 49.
Ich sage 9. Ronald?
Okay. Ich hätte gerne was zur Lizenzbox oder Patentbox gesagt, aber ich sage einfach mal 60%.
60% und zur Lizenz- und Patentbox.
Genau, also... Ich meine, also um dann nochmal einen positiven Dreh dran zu kriegen, ja, also Standortförderung ist ja an sich nicht schlecht, das muss man ja schon mal so sagen, um jetzt nochmal den Konnex zum ersten Thema zu finden. Mit dem Side-by-Side-Package hat man ja nun auch gewisse Tax-Incentives, sogenannte Qualified-Tax-Incentives, QTIs, ja sozusagen für auch mindeststeuerlich unbeachtlich oder unschädlich erdacht. Und wieso sollte man diesen Spielraum, den man sich da geschaffen hat und den Amerikanern ja zuliebe im Wesentlichen geschaffen hat, warum sollte man den nicht ausnutzen und da in Deutschland auch mal, wenn man schon die Lizenzschranke abgeschafft hat, dann kann man doch eine Lizenzbox oder eine Patentbox oder Design- oder Markenbox oder wie auch immer man diese Box nun nennen möchte, warum soll man die nicht in Deutschland einführen können im Rahmen dessen, was auch Pillar 2 sozusagen hergibt?
Das ist eine berechtigte Frage, finde ich, ehrlicherweise. Ja, ich glaube, man hat das Vertrauen da verloren, dass sowas passieren wird. So kann man das, glaube ich, eher umschreiben, ne?
Das ist eine andere Frage, was steuerpolitisch noch durchsetzbar ist. Aber rein von der technischen Seite her würde ich sagen, ist das auf jeden Fall, was einem nicht direkt dann auch wieder über Pillar 2 oder sonstige Sachen weggenommen wird, weil es ja politisch akzeptiert ist.
Also wir stellen fest, es ist politisch akzeptiert, es wäre rechtlich auch sogar zulässig an der Stelle, es würde auch ehrlicherweise im gesamten Kontext internationalen auch nur zu einer Gleichheit führen, weil andere Länder das regelmäßig haben an der Stelle. Sinnvoll ist es dann auch, vielleicht haben wir Glück und es passiert dann auch, aber schauen wir mal jetzt, ja, Christian.
Ich würde es auch gerne sehen, Ronald. Meine Bemerkung lief in die Richtung politische Realisierbarkeit und irgendwie aber auch Konsistenz des politischen Handelns. Weil jetzt machen wir über Jahre, geht es in eine Richtung und kulminiert dann in der globalen Mindeststeuer. Und dann hat man gemerkt, dass man den Standort kaputt gemacht hat und dann marschiert man wieder zurück. Aber das andere lässt man bestehen. Und da passt halt irgendwie gar nichts mehr zusammen. Und das kann man lustig finden, weil ansonsten ist das Leben einfach viel zu schwierig. Aber Maximilian, du musst auch noch eine Wette zur Einkommensteuer abgeben. Du kannst dich jetzt rausreden, dass das Mikro nicht angeht.
Nee, ich möchte mich da gar nicht rausreden. Ich glaube aber auch, also 48% halte ich für realistisch. Undenkbar ist nämlich der 49er Satz. Ich glaube noch an das Gute, so zumindest ein Part der Koalition ja ausdrücklich. Deswegen 48% glaube ich auch dran.
Naja, schauen wir mal, was passiert. Wir sind ja eigentlich nicht eine politische Sendung. Heute sind wir mal ein bisschen politische abgedriftet, aber gut, so ist es dann manchmal doch. Christian, du bist ja dann auch im BDI tätig. Das kann dann ja mal führen, dass man so ein bisschen steuerpolitischer auch wird. Aber das ist doch, glaube ich, okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit den 30 Minuten durch. Vielen Dank zunächst an das Team, an das Küchenteam. Ich hoffe, es hat zu Hause gut geschmeckt und diese Suppe war nicht versalzen. Von Christian, von dir, ich das jetzt sage, als Suppenkasper, so hast du dich ja selbst tituliert, aber ich glaube, es hat trotzdem hoffentlich noch geschmeckt. Wenn man zu Hause dann hört, vielleicht ein kleiner Tipp. Wir hatten eine kleine technische Panne dabei. Ich würde gerne, dass das Ganze drin bleibt. Asen möchte das schneiden. Wir werden mal gucken, wie das Ganze dann letztlich in die Live-Umgebung geht. Also, dass jetzt hier nochmal den Stresspegel von Asen bei dir zu erhöhen, wie du das jetzt geschnitten bekommst. Schauen wir mal später. Also, Dankeschön und bis zur nächsten Ausgabe.
Mach's gut. Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.